Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören Informationen von Schweizer Radio DRS. Heute Morgen mit diesen Themen. Der Dialog zwischen den USA und China, der sei besonders wichtig, sagt US-Präsident Barack Obama. Die heiklen Themen geht er mit Samthandschuhen an. Dann Hagelschäden in der Schweiz. Die Hausbesitzer müssen sich besser vor Unwettern schützen, sagen die Versicherer. Und Ärger in Silvio Berlusconis Partei. Der italienische Süden fühlt sich gegenüber dem Norden benachteiligt. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapfe. Guten Morgen. Als erstes nun die Nachrichten mit Andrea Joost.
US-Präsident Barack Obama bietet China eine engere Zusammenarbeit an. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sei für das 21. Jahrhundert sehr wichtig, sagt er zu Beginn von Gesprächen in Washington. US-Finanzminister Geithner ermutigt China, den Binnenmarkt weiter zu beleben, was auch der internationalen Wirtschaft nütze. Beide Seiten kamen überein, ihre Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft nicht vorzeitig zu beenden. Der US-Sonderbeauftragte Mitchell hat im Nahen Osten an alle Regierungen appelliert, Schritte für einen Frieden zu tun. Israel müsse seine Siedlungspolitik überdenken und die Palästinenser müssten anti-israelische Tendenzen unterdrücken. Mitchell sprach am Abend mit dem israelischen Präsidenten Peres und mit Palästinenserpräsident Abbas. In Afghanistan zeigen sich Regierung und ausländische Verbündete bereit für Verhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban. Präsident Karzai ist, nach eigenen Angaben, zu Gesprächen mit Taliban-Führern bereit, wenn sie der Gewalt abschwören. Die Anwesenheit ausländischer Truppen in Afghanistan sei aber nicht verhandelbar. Der britische Außenminister Miliband setzt sich für eine Aussöhnung mit moderaten Taliban ein. Gleichzeitig kündigte Großbritannien das Ende seiner Offensive in der südlichen Provinz Helmand an. Der Einsatz sei erfolgreich gewesen, die Taliban hätten bedeutende Verluste erlitten. In Südeuropa sind mehrere Waldbrände weiter außer Kontrolle, trotz erster Erfolge im Kampf gegen die Waldbrände. Heftiger Wind und hohe Temperaturen drohen die Flammen erneut anzufachen. In der westspanischen Region Extremadura flackerte ein Waldbrand wieder auf, der am Sonntag bereits unter Kontrolle schien. Aus mehreren Dörfern mussten 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auch auf Korsika und Sizilien brennen weiterhin Wälder. Kanada will das EU-Handelsverbot für Robbenprodukte anfechten. Der Entscheid der EU sei eine unfaire Handelsbeschränkung und verletze die Richtlinien der Welthandelsorganisation WTO, sagte der kanadische Handelsminister. Deshalb werde sein Land bei der WTO Einspruch erheben. Die EU hatte gestern beschlossen, den Handel mit Robbenprodukten in Europa zu verbieten. Zum Fußball. Die Schweizer U19-Auswahl hat an der Europameisterschaft in der Ukraine die Halbfinalqualifikation verpasst. Die Schweizer verloren gegen Gastgeber Ukraine 0:1. Für den Einzug in den Halbfinal hätten der Schweizer ein Unentschieden gereicht. Das entscheidende Tor für die Ukraine fiel wenige Minuten vor Spielende. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.109 Punkten plus 0.2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.060 Punkten minus 0.3%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,705 gehandelt, der Euro zu einem Franken 52,42 beziehungsweise zu einem Dollar 42,44. Das Wetter: im Osten noch Schauer und dann wie in den anderen Regionen überwiegend sonnig. Im Norden 25, im Süden 30 Grad.
Vertrauen bilden und sich gegenseitig besser verstehen, das sind die Ziele der Gespräche zwischen den USA und China. Auch unter der Regierung Bush hatte es solche Gespräche schon gegeben, doch Präsident Obama räumt seinen Gästen aus China ein neues Gewicht ein. Die heiklen Gesprächsthemen geht der US-Präsident dagegen sehr vorsichtig an. Aus Washington, Peter Vögeli.
Präsident Obama brauchte an der Eröffnung des amerikanisch-chinesischen Treffens Superlative. Die Beziehungen zwischen den USA und China würden das 21. Jahrhundert prägen. Kein anderes bilaterales Verhältnis sei wichtiger als das amerikanisch-chinesische, sagte der Präsident.
The relationship between the United States and China will shape the 21st century, which makes it as important as any bilateral relationship in the world.
Zum ersten Mal seit der Einführung dieser regelmäßigen Treffen vor 2,5 Jahren ist auch das US-Außenministerium in Person von Außenministerin Hillary Clinton vertreten. Sowohl Obama als auch Clinton schrieben das Wort Kooperation ganz groß und äußerten nur Verhaltenkritik an der Menschenrechtssituation in China, denn China ist der wichtigste ausländische Geldgeber der USA. Die USA hätten ein Interesse, China in vollem Umfang in die weltweiten Finanzorganisationen einzubeziehen, sagte David Levinger vom US-Finanzministerium an einer Telefonkonferenz.
Both sides, I think, agree that these institutions need to be modernized to reflect the rise of China. I think there's a strong desire on the US side to bring China in to the full range of institutions.
Gleichzeitig müsse China auch mehr Verantwortung übernehmen, betonte Levinger. Beide Seiten seien sich einig, die staatliche Wirtschaftshilfe nicht zu früh auslaufen zu lassen, weil die Weltwirtschaft noch immer nicht stabil sei. Die gemeinsame Agenda der Gespräche erstreckte sich von Wirtschafts- und Finanzfragen über das Problem der Verbreitung nuklearer Waffen bis zum Klimawandel. China habe ein Interesse an einem Erfolg der kommenden Klimaverhandlungen in Kopenhagen, gab sich der US-Klimabeauftragte Todd Stern zuversichtlich.
There is a lot of interest on the Chinese side fundamentally to arrive at a constructive and successful outcome in Copenhagen.
Grundlegende Differenzen aber bleiben, auch wenn sie nicht ausgesprochen wurden. China kritisiert die US-Verschuldung und die USA sind besorgt über die künstlich tief gehaltene chinesische Währung.
Im Iran gibt es nach den Machtkämpfen zwischen dem Präsidenten, der geistlichen Führung und der Opposition Anzeichen dafür, dass sich die Lage entspannen könnte. So macht etwa die geistliche Führung rund um Revolutionsführer Khamenei kleine Schritte auf ihre Gegenspieler zu. Die Krise rund um die Präsidentenwahlen vom Juni ist aber noch immer nicht gelöst. Am Donnerstag könnte es neue Proteste der Opposition geben. ARD-Korrespondent Ulrich Pick.
Angesichts der angespannten innenpolitischen Situation scheint sich die geistliche Führung in Iran auf die Opposition zuzubewegen. So wurde im staatlichen Fernsehen nicht nur Ayatollah Ali Khamenei wiederholt mit Worten der Mäßigung zitiert, sondern auch Ex-Präsident Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, der am Freitag vor einer Woche noch starke Kritik an der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 12. Juni geübt und sich als klarer Gegner von Staatspräsident Mahmoud Ahmadinejad gezeigt hatte. So hieß es in den Nachrichten am späten Montagabend. Ayatollah Rafsanjani unterstrich, meine Hoffnung ist der Führer, der aufgrund seiner Erfahrung und Ansichten einen Ausweg aus der Krise findet. Meine Position für eine kurzfristige Beilegung des Problems ist die, die ich auf dem Freitagsgebet erläutert habe. Die Meldung überrascht, denn Rafsanjani hatte nicht nur zum Ärger zahlreicher Konservativer von einer Krise gesprochen, in der sich das Land befindet, sondern auch eine offene Debatte über den umstrittenen Ausgang der Wahl gefordert, sowie die sofortige Freilassung der infolge der Massenproteste festgenommenen Oppositionellen. Die Tatsache, dass das staatliche iranische Fernsehen jetzt die Position Rafsanjanis unkommentiert als Teil eines möglichen Auswegs aus der spannungsreichen Situation erwähnt, ist als Stärkung der Oppositionskräfte und Schwächung der Position von Präsident Ahmadinejad zu verstehen. Letzterer hatte bereits am Wochenende einen Rückschlag hinnehmen müssen, als der geistliche Führer anordnete, der Präsident müsse seinen Stellvertreter Rahim Ashaye entlassen. Offen ist zur Stunde, ob am Donnerstag die von Mir Hossein Mousavi angestrengte friedliche Protestveranstaltung stattfinden wird. Der Oppositionsführer plant eine Trauerfeier mit Koranrezitationen für alle Opfer der bisherigen Proteste, welche auf einem großen Moscheegelände im Norden Teherans stattfinden soll. Auf seiner Internetseite heißt es, das Establishment sollte die Verfassung respektieren und uns erlauben, am Donnerstag diejenigen zu betrauern, die wir lieben. Am Donnerstag ist der 40. Tag nach dem Tod der Studentin Nida Agha Soltan, die für viele Demonstranten eine Ikone der Proteste gegen die umstrittene Präsidentschaftswahlen ist. Entsprechend hoch dürfte der Andrang bei der geplanten Trauerfeier sein, die Mousavi als Test für die Regierung bezeichnete und die ohne offizielle Genehmigung illegal ist.
Der schwere Hagel vom letzten Donnerstag hat nicht nur in der Landwirtschaft große Schäden angerichtet, auch in Sachen Gebäudeschäden war er einer der schlimmsten in den letzten Jahren. Das zeigt eine erste Zwischenbilanz der Schweizer Gebäudeversicherer. Sie wollen nun Hauseigentümer und Bauherren dazu bringen, ihre Gebäude besser gegen solche Unwetterschäden zu schützen. Inlandredaktor Freddy Gasser.
In den meisten Fällen entlädt sich ein Hagelunwetter lokal, doch am letzten Donnerstag erstreckte sich die Unwetterzone von der Waadt bis in die Zentralschweiz. Tausende von Schadenmeldungen deuteten an, was jetzt eine erste grobe Schätzung des interkantonalen Rückversichererverbandes IRV zeigt, der Dachorganisation der kantonalen Gebäudeversicherungen. Die Gesamtschäden allein an Gebäuden dürften zwischen 80 und 120 Millionen Franken betragen. Das ist so viel wie beispielsweise im ganzen Jahr 2007. IRV-Direktor Peter Schneider will die Häufung von Hagelschäden aber nicht mit der Klimaerwärmung allein erklären.
Uns spielt es an für sich keine Rolle, ob es Klimaerwärmung ist oder ein anderes Wetterphänomen. Wir haben einfach festgestellt, dass die Elementarschäden zunehmen, unter anderem eben auch die Hagelunwetter.
Und deshalb wollen die Gebäudeversicherer vermehrt bei der Prävention ansetzen, also beim Schutz vor Hagelschäden. Hauseigentümer und Bauherren sollen vermehrt auf klassische, dafür robuste Baumaterialien setzen, sagt Peter Schneider.
Stein, Beton, zum Teil auch Holz. Weil dort gibt es vielleicht optische Schäden, aber nicht unbedingt statische oder funktionelle Schäden.
Erfahrung statt Mode soll also Hauswände und Dächer schützen.
Es sind eigentlich auch alles Baumaterialien, die von alters her verwendet wurden. Ich denke auch an gute Dachziegel, die halten doch relativ viel aus.
Ziegel vielleicht. Nicht aber die Glaspanels von Photovoltaikanlagen, die immer häufiger montiert werden.
Das ist tatsächlich eine völlig neue Herausforderung. Diese Anlagen, die haben natürlich eine gewisse Gefährdung und mit anderen Gebäudeversicherungen zusammen versuchen wir dort eine gesamtschweizerische Lösung zu finden.
Indem die Gebäudeversicherungen jetzt auch Photovoltaikanlagen auf ihren Hagelwiderstand prüfen würden.
Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi gerät innerhalb seiner Partei Popolo della Libertà zunehmend unter Druck. Unzufrieden sind vor allem Parteimitglieder aus dem Süden des Landes. Natürlich nicht wegen der Frauengeschichten des Cavaliere, sondern weil der südliche Landesteil sich gegenüber dem Norden benachteiligt sieht. Es ist sogar von Parteispaltung die Rede. Massimo Agostinis.
Seit Wochen dringen aus Berlusconis Popolo della Libertà PDL immer genervtere Töne. Es sind dies die Vertreter des Südens, die sich zunehmend daran stören, dass die amtierende Regierung weitgehend aus Nordisti besteht, also aus Vertretern des reichen Nordens. Diese, so der Vorwurf aus dem Süden, würden den unterentwickelten Teil des Landes links liegen lassen und auch für Süditalien bestimmte Gelder wieder nach Norden umleiten. Als Hauptübeltäter haben sie Finanz- und Wirtschaftsminister Giulio Tremonti ausgemacht. Der gibt auch öffentlich, mehr oder weniger direkt zum Besten, dass für ihn Gelder für Süditalien meist hinausgeworfene Gelder seien. So groß sei dort die Verschwendung und die Korruption. Damit hat Tremonti zwar recht, erst in diesen Tagen wurden die neuesten Zahlen über die gigantische Finanzmisere im Gesundheitswesen bekannt. Nicht nur, aber doch vor allem im Süden ist die Situation verheerend. Wegen seiner schnoddrigen Art, aber auch weil tatsächlich Projekte für Süditalien wegen der leeren Staatskassen gestrichen oder verschoben wurden, so zum Beispiel die von Berlusconi großartig verkündete Hängebrücke bei Messina, drohen Staatssekretäre und ein Teil der Abgeordneten und Senatoren offen mit Bruch. Andere wiederum wollen zwar nicht so weit gehen, aber eine Partei des Südens gründen, ähnlich also der Lega Nord oder der deutschen CSU. Ihre Losung heißt, beim Popolo della Libertà bleiben, aber eine starke Unterpartei bilden. Für Berlusconi, stark mit seinen privaten Problemen und der Bewältigung des Erdbebens von L'Aquila beschäftigt, kommen diese Sezessionsgelüste ungelegen. Denn sollte es im Süden des Landes tatsächlich zu Abspaltungen kommen, so würde er noch mehr am Gängelband der verbündeten, aber nicht restlos loyalen Lega Nord geführt. In den vergangenen Tagen hat er deshalb laut mit der Peitsche geknallt und verkündet, va bene, es gibt Gelder für den Süden, aber meine Position wird nicht geschwächt und mehr Posten für die Süditaliener kommen auch nicht in Frage. Ob das genügt, das mehr als bloße Rumoren aus dem Süden zum Schweigen zu bringen, wird sich zeigen, spätestens im Herbst, wenn das Budget für nächstes Jahr ausgehandelt wird.
Der Parteizwist in Silvio Berlusconi Partei Popolo della Libertà. Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich diesen Dienstag Mario Grossniklaus, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.